Einen schönen guten Morgen, auch von mir. Und das Wetter macht sich bemerkbar. Die Sommerferien stehen vor der Tür, also muss jetzt auch die Sonne rauskommen. Und ich weiß nicht, wie viele von euch wegfahren. Diesmal sind die Sommerferien ja früh. Aber ich weiß, Kinder sind immer ganz heiß drauf auf Sommerferien. Weil da muss man nicht zur Schule gehen und vielleicht stehen auch noch andere tolle Ereignisse an. Und ein tolles Ereignis ist eine Kinderfreizeit im Haus Maranatha. Das ist in Sandkrug und dort findet eine richtig coole Kinderfreizeit statt. Da sind ein paar Leute aus unserer Gemeinde mit dran beteiligt, die dort mitarbeiten. Und wir haben in der Gemeinde auch eine Arbeit, die sich, wo wir uns um Flüchtlinge kümmern, wo wir immer wieder auch in Flüchtlingsheime reingehen. Und auch dort gibt es ja Kinder. Und wir haben uns gedacht, wir nehmen mal diese zwei Dinge zusammen und möchten einigen Flüchtlingskindern ermöglichen, an so einer Freizeit teilzunehmen. Einmal rauskommen aus dem Alltag, einmal eine Woche lang gute Dinge hören, gute Dinge, die in ihr Leben hineingesprochen werden. Und natürlich kostet all sowas ein bisschen Geld. Gar nicht so viel, finde ich, aber wir haben uns gedacht, 6 Kindern würden wir das gerne ermöglichen, an dieser Freizeit teilzunehmen. Und deswegen, als ihr reingekommen seid, habt ihr draußen vielleicht schon einen Stand gesehen mit richtig guten, leckeren Sachen, die man unbedingt nach dem Gottesdienst durch seinen Mund in seinen Magen befördern muss. Also richtig gute Sachen sind dabei. Und wir haben uns überlegt, okay, das sind ja 6 Kinder und wir haben uns gedacht, wir nennen das Ganze mal Naschen für 6 Abenteurer, weil das eine Abenteuerfreizeit ist. Und die Herausforderung für euch beim Naschen ist, hey, für einen Teil gebt ihr 1 Euro oder auch gerne mehr. Ja, also für jedes Kind, das kostet 144 Euro diese Freizeit. Und wir glauben, hey, wir packen das, weil wir glauben, dass auch noch ein paar Leute von euch hier dabei sein werden, die sagen, hey, ich habe das so auf dem Herzen. Und weißt du was, 144 Euro ist doch nichts für mich. Die gebe ich gerne als Patenschaft für ein Kind weiter. Wir haben sogar schon eine Person, die gesagt hat, hey, das ist mir so wichtig, ich möchte einem Kind das eine Woche ermöglichen, raus aus dem Trott zu kommen, raus aus dem, was sie sonst so erleben, mit der Geschichte, die all diese Kinder mit sich rumtragen und eine Woche ermöglichen, dass die auf einer richtig, richtig coolen Kinderfreizeit teilnehmen können. So, esst so viel ihr könnt, kauft alles weg, Getränke gibt es da auch noch und wir werden diese Summe zusammenkriegen, da bin ich mir ganz sicher. Für jedes Mal klatschen, gebt ihr 1 Euro, ne? Wir haben das Geld zusammen. Nein. Genau, Volker hat schon gesagt, letzten Sonntag hatten wir eine Basic-Segnung und die war richtig genial. Den Sonntag davor hatten wir ein Thema, das durfte ich mit euch angucken. Und zwar ging es da um die Initiative ergreifen. Und da werde ich auch gleich anknüpfen. Das heißt, wäre super, wenn du vor 14 Tagen schon da gewesen wärst. Ansonsten kannst du die Predigt auch im Netz nochmal nachhören. Aber ich werde versuchen, das ganz kurz auch nochmal zusammenzufassen, damit man irgendwie auch mitkommt. Aber ich möchte auch noch auf eine andere Predigtreihe hinweisen, die nach den Sommerferien startet. Und zwar solltest du dir diese 6 Sonntage unbedingt dick, fett, rot in deinen Kalender eintragen. Dort werden wir uns mit der DNA unserer Gemeinde beschäftigen. Wir haben in der erweiterten Gemeindeleitung das komplette letzte Jahr damit verbracht, darüber nachzudenken, darüber zu beten, was ist eigentlich das, was Gott uns geben möchte, was uns ausmachen soll, so als Charakter. Das sind bestimmte Werte und wir haben gesagt, das möchten wir sozusagen als DNA in diese Gemeinde hineinpflanzen. Dinge, die schon da sind, Dinge, wo wir uns noch strecken wollen und Dinge, die wir ganz besonders betonen möchten. So, wenn du sagst, das ist meine Gemeinde, irgendwie gehöre ich dazu, sei unbedingt da und verpasse die Dinge nicht. Urlaub kann man ja verschieben. Nein, Quatsch. Kann man ja alles nachhören. Okay. In der letzten Woche, in der vorletzten Woche, hieß das Thema die Initiative ergreifen. Und die Kernaussage war eigentlich, Menschen, die ein gelingendes Leben führen wollen, sind Menschen, die die Initiative ergreifen. Die also nicht das Leben auf sich einströmen lassen und die Umstände bestimmen ihr Leben, sondern man guckt drauf, okay, welche Lebensbereiche habe ich, wo ist die Fließrichtung eigentlich gerade abwärts. Und ich habe euch ermutigt, einen Bereich rauszuwählen, wo der Heilige Geist euch auf die Schulter tippt, und sage, okay, diesen Bereich packe ich an und ich werde die Initiative ergreifen. Mit Gottes Kraft werde ich eine Veränderung in mein Leben dort hineinbringen. So, nicht die äußeren Umstände bestimmen mein Leben, nicht dass die Menschen um mich herum bestimmen mein inneres Wetter, sondern ich habe von Gott etwas bekommen, mein Leben selbst gestalten zu können und die Initiative zu ergreifen. Und genau da möchte ich heute anknüpfen an diesem Punkt, weil das war eigentlich nur der erste Teil der Botschaft. Und ich möchte heute mit euch den zweiten Teil der Botschaft anschauen. Ich finde, das passt auch so. 14 Tage sind vergangen und ich weiß nicht, wie viele von euch gesagt haben, okay, ich ergreife neu die Initiative. Ich packe meine Ehe an der Stelle, wo es vielleicht gerade abwärts geht. Oder ich packe das Leben bei meiner Arbeitsstelle an. Oder im Bereich Finanzen oder meinen Zeitplan oder was auch immer. Vielleicht warst du einer von denjenigen. Und dann sind 14 Tage vergangen und man hat vielleicht weise einen kleinen ersten Schritt gemacht und nicht gleich einen großen und ist dann frustriert worden, sondern einen kleinen, weisen ersten Schritt. Und trotzdem sind 14 Tage vergangen und irgendwie verliert man das Ziel wieder so aus den Augen. Es ist nicht mehr so konkret da und es ist irgendwie wieder weggerutscht. Und deswegen ist es doch super, wir haben heute nochmal die Chance, einen Gedanken weiter fortzuführen. Wir befinden uns ja gerade in der Predigt 3 Lifehacks, wo wir in die, oder heute ist eigentlich der letzte Sonntag dazu, wo wir in das Buch der Sprüche reingucken, wo ein Vater seinem Sohn etwas für sein Leben mitgibt. Die guten Dinge, wo er sagt, hey, das sind Weisheiten, beachte die in deinem Leben. Und da geht es dann heute mit weiter. Und wenn wir letztes Mal so den Zielort festgelegt haben, da wollen wir eigentlich hin, so möchten wir, dass etwas aussieht, dann geht es heute nochmal ganz stark darum, wie bestreiten wir eigentlich den Weg? Also ein Lifehack, ein Lebenskniff dafür, wie wir auf Spur bleiben können. Und dieser Weg, da ist mir direkt ein Lied so eingefallen, der ist nicht immer leicht, sondern der ist manchmal steinig und schwer. Das ist nicht so die gepflasterte Auto, die geteerte Autobahn, wo du rüberrasen kannst und dann kommst du an dein Ziel an, sondern das sind ein Stück umfochtene Bereiche, wo es Anstrengung bedarf, die herausfordernd sind. Und deswegen heißt unser Predigtthema heute Disziplin statt Bedauern. Oh, Disziplin, so ein schönes Wort. Da kommen gleich gute Gefühle hoch, oder? Disziplin, da denkt man vielleicht erst an Anstrengung, Herausforderung, was weiß ich, vielleicht an Disziplinarmaßnahmen, an Strafe, an, boah, Anstrengung. Und das so kurz vor den Sommerferien. Es kostet mich etwas. Ich weiß nicht, also ist es bei irgendjemand richtig positiv besetzt? Disziplin, ja, da stehe ich drauf. Oh yeah. Eine. Cool. Was verbindest du mit Disziplin als erstes? Bundeswehr. Okay, sag mal deinem Nachbarn, was du mit Disziplin als erstes verbindest. Okay, ich würde behaupten, wenn du einen Nachbarn hattest, der dir was gesagt hat, dann war das irgendwas Richtung Anstrengung, irgendetwas von boah, das kostet mich etwas, da muss ich mich überwinden, da etwas zu tun, wenn es um Disziplin geht. Es verlangt mir etwas ab. Was weiß ich, ich mache eine Diät und eine Diät bringt nur dann was, wenn du irgendwie diszipliniert bist. Ja, es kostet mich etwas, das zu tun. Oder Sport, ja, wenn du irgendwas gewinnen willst, du musst diszipliniert sein. Ich hatte gestern ein Gespräch mit jemandem, der hat mir gesagt, dreimal die Woche muss er zum Training. Da brauchst du Disziplin, da musst du echt, und da machen die auch Videoanalyse und all solche Dinge. Ja, also da musst du richtig Anstrengung und Überwindung reinbringen, damit du das tust. Es kostet dich etwas, diszipliniert zu sein. Halten wir fest, ja, auf der einen Seite, Disziplin kostet mich etwas. Und in Sprüche steht ein Vers, Sprüche 25, Vers 28, da heißt es, ein Mensch ohne Selbstbeherrschung, oder man könnte auch sagen, ohne Disziplin, ist so schutzlos wie eine Stadt mit eingerissenen Mauern. Also im Griechischen gibt es für diesen Begriff Selbstbeherrschung unterschiedliche Übersetzungen, da wird in unterschiedlichen Kontexten benutzt. Also Disziplin ist auch eine Übersetzung, die man dort nutzen kann, oder Standfestigkeit, Ausdauer, also dieser ganze Begriffsspektrum. Wir kennen das übrigens auch bei den Früchten des Geistes oder bei der Frucht des Geistes, ja, das ist auch Selbstdisziplin, eine Frucht. Aber dieses Bild, was dort gemalt wird, eine Stadt ohne Mauern, gut, wir haben keine Stadt mehr, das brauchen wir eigentlich, brauchen wir nicht mehr, aber damals, wenn du eine Stadt hattest ohne Mauern, dann war was, du warst der Umgebung schutzlos ausgeliefert. Also wenn die Angreifer kamen, dann hattest du Pech gehabt. Du warst wehrlos, du konntest nichts machen und das war auch so, Nehemia, der eine oder andere, dem wird mir nie was sagen, eine Persönlichkeit aus dem Ersten Testament, der hingeht Jerusalem, eine Stadt wieder aufbaut und das Erste, was er tut, er baut eine Mauer drumherum, um Schutz zu haben, damit das eigentliche Leben, was in dieser Stadt passieren soll, damit es überhaupt erst möglich ist, damit Menschen aktiv miteinander aufeinander zugehen können, in Aktionen treten können, ihrer Arbeit nachgehen können, damit Leben überhaupt passieren kann, braucht es diese Mauer. Und die Mauer war nicht dazu da, dass sie besonders schön war oder besonders prunkvoll, das kam vielleicht irgendwann später mit den schönsten Zinnen und was weiß ich, sondern in erster Linie hatte sie einen Zweck, nämlich zur Verteidigung, etwas, damit Leben innen drin überhaupt passieren kann. Und das setzt er mit Disziplin gleich. Wenn du keine Mauer hast, dann bist du dem Ganzen schutzlos, den Umständen schutzlos ausgeliefert. Und mach damit deutlich, wenn du diese Mauer nicht hast, wenn du keine Disziplin hast, wenn du keine Disziplin hast, bezahlst du am Ende einen Preis. Bei der Stadt ohne Mauer zahlst du den Preis, dass du die Stadt preisgibst, die Menschen, die da drin leben, du wirst sie verlieren. Das ist der Preis, den du bezahlst, dein komplettes Leben eigentlich. Was passieren kann, wenn du undiszipliniert bist. Und wir hatten vorhin den Punkt, Disziplin kostet mich auch einen Preis. Also Disziplin kostet mich etwas und keine Disziplin kostet mich auch etwas. Disziplin kostet immer einen Preis. Ein ganz einfaches Beispiel. Wenn du Student bist, dann musst du, oder Schüler, dann musst du für Klausuren büffeln. Und dann kannst du bei so einem Wetter sagen, hey, weißt du was, nächste Woche ist die Klausur dran, ich muss mich heute Nachmittag hinsetzen und 4 Stunden lang büffeln. Das kostet echt einen Preis, weil meine ganzen Unikollegen, die gehen alle zum See und gehen da schön schwimmen und genießen den Tag und bräunen sich noch in der Sonne und essen leckeres Eis und grillen abends noch zusammen. Und ich soll hier jetzt büffeln. Das ist ein Preis. Und das hat was mit Disziplin zu tun. Werde ich mich selbst überwinden und sagen, okay, ich setze mich an meinen Schreibtisch, ich werde lernen. Oder werde ich sagen, nö, das, was ich jetzt will, weißt du, lernen kannst du immer noch, kannst die ganze nächste Woche, weil die Prüfung schreibe ich erst Dienstag, dann habe ich ja noch den Montag. Und ich genieße den Tag heute. Also entweder bezahle ich den Preis, nämlich nicht mit meinen Freunden an den See zu gehen, oder ich bezahle vielleicht Dienstag den Preis, wenn ich durch die Klausur rassel, oder im schlimmsten Fall, was ich nach 3 Fehlversuchen mein Studium wechseln muss. Oder ganz abbrechen muss. Also es kostet mich immer einen Preis. Und das kannst du in ganz vielen Lebensbereichen sehen, wo Disziplin mit hineinkommt. Ich zahle immer einen Preis. Entweder zahle ich den Preis, diszipliniert zu sein, oder ich zahle den anderen Preis, dass ich keine Disziplin hatte und werde dann rückwirkend drauf schauen und werde das Ganze bedauern. Also mal in dem Beispiel, ich habe nicht gelernt für die Klausur, ich falle durch, dann werde ich das bedauern, dass ich nicht gelernt habe, oder? Ich zahle immer einen Preis. Und deswegen könnte man auch sagen, hey, Disziplin, das, was bei uns so leicht negativ besetzt ist, ist eigentlich ein echter Lebenskniff. Und wenn ich den zu beherrschen weiß, dann ermöglicht er mir Leben. Also vom Feind zum Freund, könnte man eigentlich sagen. Und die Definition, die ich euch von Disziplin mitgeben möchte, ist, Disziplin wählt zwischen dem, was ich jetzt will und dem, was ich am meisten will. Nochmal, Disziplin wählt zwischen dem, was ich jetzt will und dem, was ich am meisten will. Der Punkt ist, ich kann häufig darüber entscheiden, welchen Preis ich zahlen möchte, den Preis heute oder den Preis morgen. Diszipliniert zu sein oder den Preis des Bedauerns zu zahlen. So, und wer kennt das denn nicht? Irgendwo in seinen Lebensbereichen, wo wir sagen, oh, ich nehme das, was jetzt vor meinen Augen ist. Ich wähle das jetzt und nicht das, was ich am meisten will. Ich wähle jetzt den Strand und ich wähle nicht ein erfolgreiches Studium. Paulus schreibt da auch etwas zu in Römer 7. Und da ist der Kontext aber noch ein bisschen eigentlich noch ein bisschen weiter, da geht es auch um, wie geht man eigentlich mit Sünde um, auch da gehört Disziplin mit dazu, also etwas an Selbstbeherrschung. Aber wir können das sicherlich auf diesen Gesamtbereich übertragen, was er dort schreibt. Und ich finde, er schreibt da einem aus dem Herzen, dieser Paulus, dieser starke Typ. Da sagt er in Römer 7, ich begreife mich selbst nicht, denn ich möchte vom ganzen Herzen tun, was gut ist, und tue es doch nicht. Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich hasse. Gut, an Schrank gehen hasse ich jetzt nicht, aber ich wüsste eigentlich, was richtig ist, aber ich entscheide mich anders. Das kenne nur ich. Immer wieder nehme ich mir das Gute vor, aber es gelingt mir nicht, es zu verwirklichen. Wenn ich Gutes tun will, tue ich es nicht. Und wenn ich versuche, das Böse zu vermeiden, tue ich es doch. Was bin ich doch für ein elender Mensch? Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht ist? Wer gibt mir endlich ein bisschen Selbstdisziplin? Und dann ändert sich Paulus' Stimme total. Von einem, was bin ich für ein elender Mensch? Wer kann mich hier rausholen? Wer kann mich da retten? Und dann sagt er, Gott sei Dank, Jesus Christus, unser Herr. Der Schlüssel bei diesem ganzen Thema ist Jesus Christus. Okay, der Schlüssel liegt nicht in dir, nicht dein Charakter, den du mitbekommen hast, der geprägt wurde, nicht deine Anstrengung, sondern der Schlüssel liegt in Jesus Christus, unserem Herrn. Durch Jesus Christus ist es mir möglich, mich für das zu entscheiden, was ich am meisten will, und mich gegen das zu entscheiden, gegen das, was ich jetzt gerade will. Das ist der Schlüssel und den sollten wir immer im Hinterkopf haben dabei. Du sagst vielleicht, weißt du was, ich bin so undiszipliniert in einigen Lebensbereichen, nicht in allen. Ich habe es geschafft, heute Morgen aus dem Bett zu kommen. Aber das schaffe ich nicht. Dann sage ich dir, ist egal, weil wenn du Christ bist und Jesus Christus nachfolgst, dann lebt Christus in dir, dann hast du diese Verheißung und dann ist Christus stärker als deine Undiszipliniertheit. Paulus schreibt in dem Brief an die Korinther, wie er das Ganze umsetzt, wie er mit diesem Thema Disziplin umgeht. Und er hat das im Hinterkopf, Christus in mir ist derjenige, der es ermöglicht. Und trotzdem gehört auch ein eigener Teil dazu, ein eigener Anteil. So, weil Gott benutzt uns Menschen immer, er lässt uns nicht außen vor. In all dem, was er tut, nimmt er Menschen mit hinein in seine Handlungen. Und wenn es um dein Leben geht, dann nimmt er natürlich dich auch dafür und möchte dich prägen und formen. Und Paulus malt ein Bild im Korintherbrief, wo es um Sport geht, was es, glaube ich, sehr eindrücklich macht und für alle gut verständlich. So damals, die Leute hatten irgendwie sowas Ähnliches wie die Olympischen Spiele immer schön vor den Augen, konnten also etwas mit diesem Bild anfangen und ich glaube, wir heute auch. Und da sagt er in 1. Korinther 9, Vers 24, denkt daran, dass alle wie in einem Wettrennen laufen, aber nur einer den Siegespreis bekommt. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. So er sagt, hey, du läufst ein Wettrennen. Du bist angetreten, um zu gewinnen. Du bist angetreten, um zu kämpfen, einen Wettkampf durchzugehen. Und jeder Athlet, heißt es dort, übt strenge Selbstdisziplin. Er tut das allerdings, um einen Preis zu erlangen, dessen Wert verblassen wird. Wir aber tun es für einen ewigen Wert. Er tut das allerdings um einen Preis. Also nicht zum Selbstzweck, ich bin nicht zum Selbstzweck diszipliniert, sondern ich tue das, um etwas zu erreichen. Das ist genau wie bei der Mauer. Es ist nicht einfach so, weil die Mauer schön ist, sondern sie dient einem Zweck. Disziplin dient einem Zweck. Und auch hier bei den Athleten. Unser Leben, sagt Paulus, ist nicht einfach ein Spaziergang um einen See. Also du bist hier nicht angetreten, um einfach spazieren zu gehen, zu chillen und mal zu gucken, was dabei rauskommt, welchen Platz du vielleicht belegen könntest. Sondern Paulus sagt, du bist angetreten, um zu gewinnen. Du sollst also fokussiert sein auf dein Ziel, auf das, was da vor dir liegt. Du sollst also deine Energie da hineinstecken und es nicht einfach laufen lassen. Du trittst nicht an, um Zweiter zu werden, sondern um den Siegespreis zu holen. Paulus überträgt dieses Bild auf unser Leben und macht klar, hey, wie jeder Sportler Disziplin in seinem Leben braucht, um irgendwas zu erreichen, braucht es auch in deinem Leben Disziplin. Du brauchst Disziplin, um erfolgreich zu sein. Schön finde ich, dass hier im Englischen da heißt, Jünger heißt Disciple. Und Disciple, da steckt Disziplin ja schon drin. So als Jünger Jesu, als Nachfolger Jesu, ist Disziplin eine deiner Charaktereigenschaften, die sich entwickeln darf. Diszipliniert zu sein. Ich weiß nicht, ist das eine frohe Botschaft? Ich finde das Schöne, es geht nicht einfach um, boah, du bist aber diszipliniert und schön, dass du das hinkriegst. Es geht darum, einen Siegespreis zu bekommen, dafür anzutreten, ein Leben als Überwinder zu führen. Es geht in unserem Leben nicht um irgendeinen billigen Preis, um irgendeinen Wanderpokal, den es zu ergattern gilt, sondern geht um einen Preis, einen ewigen Preis, den es zu erkämpfen gilt. Wie übertragen wir jetzt Disziplin direkt in unser Leben, also in den Lebensbereichen, wo wir drinstecken? Und da möchte ich dir zwei essentielle Fragen mitgeben. Und die erste Frage ist, was willst du am meisten? Im Moment. So, und jetzt nicht irgendwie aufschreiben, oh, ich will auch mal im Lotto gewinnen oder es Werder mal wieder Meister wird oder sowas, sondern was willst du am meisten? Und dann mal dir das mal da hinten auf die Wand, da wo jetzt was vor ist, so vor inneren Augen, was ist das, was ich am meisten will? In einem Lebensbereich, nicht in fünf Lebensbereichen, sondern in einem Lebensbereich. Was ist ich? Bei deinem Charakter, also wenn du vor 14 Tagen da warst, dann hast du dieses Ziel eigentlich schon definiert, aber was willst du am meisten? Wie soll deine Gottesbeziehung sein? Vielleicht ist das gerade der Bereich. Wie soll deine Beziehung laufen? Wie soll es auf deine Arbeit laufen? Wie deine Kindererziehung? Was auch immer. Den Lebensbereich zu nehmen und zu sagen, hey, was will ich da eigentlich am meisten? Wo ich auch wieder merke, in die Richtung läuft es noch nicht so ganz. Wie sieht die Ziellinie deiner Ehe aus? Wie sieht die Ziellinie deines Charakters aus? Wohin sollst du und darfst du dich eigentlich entwickeln? Und die zweite Frage ist, welche Entscheidung musst du jetzt treffen, um zu erreichen, was du am meisten willst? Weil es geht ja darum, einen Preis zu erkämpfen, etwas, was auch göttlich ist in dem Ganzen drin, das zu erkämpfen. Und es wird einen Preis kosten, weil Disziplin dafür gefordert ist. Und Disziplin kostet einen Preis, aber wir wissen, nicht diszipliniert zu sein, kostet mich auch einen Preis. Zu sagen, die Ziellinie meiner Ehe heißt, ich möchte die Wünsche meiner Frau kennen, ich möchte meine Frau respektieren, ehren und lieben, im Wort, Tat und Gedanken, dann kostet mich das auch einen Preis. Dann kostet mich das etwas an Disziplin, zum Beispiel schlechtes Reden zu unterlassen, schlechte Gedanken abzuwehren. Oder in meinem Charakter, vielleicht ist es etwas, dass ich merke, ich werte Menschen immer und immer wieder ab. Menschen können was besser und ich finde immer den Fehler. Hey, weißt du was, das Problem liegt gar nicht bei den anderen, es liegt bei dir. Und dann steht vielleicht auf deiner Ziellinie Charakterentwicklung, ich möchte andere Menschen höher achten als mich selbst. Und wenn ich merke, ich werte Menschen immer wieder ab, dann kann es sein, die Disziplin zu haben, zu sagen, ich gehe den ersten Schritt und ich nehme andere Menschen damit hier rein, was mein Problem ist. Entweder in meiner Kleingruppe, wenn wir die Offenheit und Ehrlichkeit haben, dafür braucht es Kleingruppe, oder ich gehe zu einem Seelsorger, weil das nämlich eigentlich mein Problem ist, wo ich ein Problem mit Identität habe, mit meinem Selbstwert. Wird dich diese Entscheidung etwas kosten? Diese Entscheidung, die du treffen musst, um das zu erreichen, was du am meisten willst, was du vorne an die Wand geschrieben hast. Wird es dich etwas kosten? Ja. Wird es dich auch etwas kosten, wenn du es nicht tust? Ja. Zum Glück sind wir Menschen, wir können so eine Rechnung aufstellen. Wir haben diesen Moment, wo wir nachdenken können, um zu überlegen, welchen Preis will ich denn bezahlen? und zu entscheiden, was ist eigentlich das, was ich am meisten will und was ist das, was ich gerade jetzt will. Wähle den Preis, den du bezahlen willst, den Preis der Disziplin oder den Preis des Bedauerns. Vielleicht ist es dran, das Zuhause für dich zu fixieren oder wenn ihr euch diese Woche noch in eurer Kleingruppe trefft, darüber zu sprechen. Sagen, was ist eigentlich der Bereich, wo ich vorankommen möchte? Dieses Ziel zu erreichen, wo ich drum kämpfen will, aber wo es Disziplin braucht, wo ich die Unterstützung auch von den anderen brauche. Paulus schreibt weiter, so halte ich mir stets das Ziel vor Augen und laufe mit jedem Schritt darauf zu. Ich kämpfe wie ein Boxer, aber nicht wie einer, der ins Leere schlägt. Ich treffe, ich gehe die nächsten Schritte, ich komme voran. Mit der eisernen Disziplin eines Athleten bezwinge ich meinen Körper, damit er mir gehorcht. Und er hat trotzdem im Hinterkopf, hey, Christus in mir stärkt mich. Christus in mir. Und trotzdem ist es auch mein Teil. Ich bezwinge meinen Körper mit einer eisernen Disziplin. Sonst müsste ich befürchten, dass ich zwar anderen gepredigt habe, mich danach aber womöglich selbst disqualifiziere. Es gibt ein cooles Experiment, was man in den 60er und 70er Jahren gemacht hat, mit 5-jährigen Kindern. Und das zeigt das wunderbar, wie anstrengend das sein kann, in einer sehr niedlichen Form. Und das ganze Ding heißt das Marshmallow-Experiment. Alle Lehrer kennen das wahrscheinlich, weil sie es in ihrem Studium hatten. Und da hat man Folgendes gemacht, und das kann man auch immer wieder machen. Ich wollte es jetzt noch nicht live vorführen mit einem Kind, weil die sollen hinten in der Kinderkirche sein. Und zwar hat man Kinder in einen Raum gebeten, alleine, manchmal auch zu zweit, und hat gesagt, liebes Kind, du bekommst ein Marshmallow, meiner ist jetzt schwarz. Da sitzt das Kind, ja. Liebes Kind, du kannst diesen Marshmallow essen. Das ist deiner, gehört dir. Ich werde jetzt rausgehen. Wenn du es aushältst, so lange zu warten, bis ich wieder reinkomme, bekommst du einen zweiten. Aber es ist deine Entscheidung. Wie das dann aussieht, könnt ihr jetzt sehen.
Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one. So then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay?
Okay.
All right. I'm gonna go do something and then I'll come back.
It smells yummy. It smells really good. It's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? So I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did?
Yeah.
You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you I'd give you another one? Okay, now you can have both. You need them.
Das Interessante bei diesem Experiment ist, dass es eigentlich wie kaum ein anderes standardisiertes Verfahren feststellen kann, ob Kinder im Laufe ihres Lebens erfolgreich sein werden oder nicht. Das heißt, man hat diese Kinder 16 Jahre danach noch weiter begleitet und man hat festgestellt, diejenigen, die den Gleich gegessen haben, haben unter anderem die Schule abgebrochen, haben unter anderem, ihr lacht, aber das, also mehr als jeder IQ-Test und so weiter, das könnt ihr gerne nachlesen und nachrecherchieren, die es nicht geschafft haben, weil sie es nicht ausgehalten haben, auf das hinzueifern, was sie am meisten wollen, sondern das, was ihnen jetzt vor Augen ist. Und diejenigen Kinder, die es aushalten konnten, waren wesentlich erfolgreicher. Geht jetzt nicht nach Hause und setzt eure Kinder an den Tisch. Tut das nicht. Aber was ihr mit euren Kindern machen könntet, ist ihnen von Beginn an beizubringen, Dinge zum Beispiel sofort zu tun. Räum jetzt dein Zimmer auf. Tu's, wenn ich sage. Gebt euren Kindern eine positive Ermutigung und sagt ihnen, hey, du wirst die richtige Entscheidung treffen. Ermutigt Kinder in dem. So, ihr könnt damit eine unglaubliche Grundlage legen, wenn Kinder schon in frühen Jahren lernen, diszipliniert zu sein, selbstbeherrscht zu sein. Für uns Erwachsene ist es nicht zu spät, das zu lernen. Aber man könnte ja auf den Gedanken kommen, hey, weißt du was? Für den einen ist es halt einfacher, je nachdem, wie sein Charakter geprägt ist und der hat es halt gelernt. Und für den anderen, der kriegt es halt nie auf die Reihe, der hat halt Pech gehabt. Ich kenne das selber auch. Leute haben mir auch schon gesagt, hey, du scheinst ja ganz diszipliniert zu sein. Aber wer mich kennt, weiß, es gibt so viele Lebensbereiche, da bin ich so undiszipliniert. Das meiste, was ich möchte bei meiner Tagesgestaltung, ist, ich möchte einen wirklich effektiven Tag haben. Ich möchte meine Zeit nutzen, ich möchte Dinge sehen, dass sie etwas bewirken. Ich möchte sehen, dass Dinge auch erfolgreich sind. Ich möchte meine Zeit nicht verplempern mit irgendetwas. Das ist das, was ich am meisten will bei meiner Tagesgestaltung. Und dann stehe ich morgens unter der Dusche und denke, ich bin bekennender Warmduscher, es ist so schön warm. Oh, 5 Minuten gehen noch. Und da ist bestimmt noch Schaum in den Haaren, das muss raus. Diesen Satz kennt meine Frau. Ich wähle das, was ich jetzt will und nicht das, was ich am meisten will. Aber Christus in mir befähigt mich dazu, diese Entscheidung zu treffen. Und wenn ich sage, hey, mein Leben ist eigentlich an vielen Stellen undiszipliniert, dann gilt das wahrscheinlich in vielen Bereichen. Oder wenn ich disziplinierter bin, hat das Auswirkungen auch auf viele Bereiche. Das sind also so grundsätzliche Sachen. Aber in Sprüche heißt es auch schon, na? Da. Da heißt es, suche die Wahrheit und gib sie niemals preis. Bemühe dich um Weisheit, Selbstbeherrschung, Disziplin und Einsicht. Das heißt, da wird mir gesagt, ich kann mich darum bemühen, ich kann aktiv etwas dafür tun. Und das liegt daran, dass mein Gehirn bestimmte Nervenzellen immer wieder miteinander verknüpft, miteinander vernetzt, Synapsen bildet. Und das ist etwas, wie ich mein Gehirn auch trainieren kann. Und da nehme ich euch einfach nochmal ganz kurz mit rein. So auch als ein Stück, hey, da gibt es Hoffnung. Ja, Christus in mir, aber auch meine eigene Entscheidung, diese Dinge zu tun. Man kann unser Gehirn, kann man sich das so vorstellen. Du wohnst in einem Haus und das, was du am meisten willst, ist ein wunderschöner Vorgarten. Richtig toll. Das ist das, was du am meisten willst, mit tollen Blumen drin und was man so sich vorstellen kann. Okay, und morgens gehst du aus deinem Haus raus, machst die Tür auf und das, was vor dir liegt, ist ein wunderschöner Garten. Das ist das, was du am meisten willst. Und nun hast du einen Zielpunkt, wo du hingehen möchtest. Und damit dein Garten schön bleibt, müsstest du aus der Haustür raustreten, dich einmal umdrehen, entlanglaufen, damit dein Garten auch so schön bleibt. Aber das, was wir manchmal machen und was in unserem Gehirn passiert, die Synapsen, die wir prägen, ist, wir gehen aus der Tür raus und denken, ja, das ist ein schöner Garten, was weiß ich, ich habe eine wunderbare Ehe. Und damit diese Ehe so bleibt, müsste ich diszipliniert sein und diesen Weg gehen. Aber das, was ich tue, um an mein Ziel zu kommen, ist, ich laufe einmal hier rüber, so quer über den Rasen oder über die Blumen. Und wenn ich das einmal gemacht habe, dann sieht man da kaum was von. Also zwei Grashalme, die ein bisschen umgeknickt sind, aber was macht das schon? So passiert das auch im Gehirn. Du verbindest zwei Nervenzellen miteinander durch einen einmaligen Weg. Also sehr vereinfachtes Bild, ja? Aber das, was am nächsten Tag passiert ist, du machst wieder die Tür auf und denkst, sieht ja noch ganz gut aus. Gestern bin ich da durchgelaufen, ist nichts passiert. Gehe ich wieder durch. Und das, was passiert ist, wenn man da 100-mal durchläuft, ist, man bahnt einen Weg. Und das ist das, wie unser Gehirn funktioniert. Das heißt, undiszipliniert sein, dass ich jeden Morgen zu lange dusche, ist etwas, was ich mir angewöhnt habe, was mein Gehirn gelernt hat. Wieso, macht doch nichts? Du kriegst die 5 Minuten schon irgendwie wieder rein. Aber Christus sagt mir auch in diesem Bereich, weißt du was, tritt aus der Tür und mit meiner Hilfe kannst du diesen Weg gehen. Und das heißt, ich frage Jesus, bitte hilf mir, nicht diesen Schritt zu gehen, sondern hilf mir, ermutige mich, trage mich, diesen Schritt zu gehen, den ich gehen muss, aber wo Christus mich unterstützt und wo er mir hilft, auch den nächsten Schritt zu gehen in diese Richtung, damit der Vorgarten so schön bleibt, wie er ist. Und das kannst du auf all deine Lebensbereiche übertragen. Ist es deine Ehe? Sind es Beziehungen zu Freunden, wo du sagst, habe ich gerade keine Zeit für? Ist es die Erziehung deiner Kinder? Ist es deine Charakterentwicklung? Für all diese Bereiche gilt das. Disziplin ist etwas, was den Garten aufblühen lässt, den richtigen Weg einzuschlagen und nicht durchzutrampeln. Was willst du am meisten? Was hast du hier vorne an die Wand geschrieben? Und welcher vermutlich anstrengende Weg ist nun einzuschlagen? Da, wo es heißt, aus der Tür rauszutreten und zu sagen, Jesus, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe, diesen Schritt zu gehen. Menschen wertzuschätzen, statt auf sie draufzutreten. Großzügig zu sein und nicht meinen eigenen Reichtum zu mehren, sondern diesen Weg zu gehen, damit der Garten aufblühen kann. Das, was du eigentlich was ist, das, was du eigentlich willst. Damit der Garten nicht so aussieht, als sei da irgend so ein Wildschwein durchgejagt und hätte irgendwelche Trüffel gesucht. Und dass er aufblühen kann. Weil das Gottes Zielsetzung für unser Leben ist. Und deswegen, er hat gesagt, Disziplin ist etwas, was du in deinem Leben brauchst, um diese Dinge umzusetzen. Ja, es kostet einen Preis, diszipliniert zu sein, diese Schritte zu gehen, Gott darum zu bitten, mich zu unterstützen. Aber es kostet eben auch einen Preis, einfach so durch den Garten durchzulaufen. Diesen kaputten Garten hinterher zu haben. Und zu bedauern, dass ich nicht die Zeit genommen habe für meine Kinder. Dass ich mir nicht die Zeit genommen habe für meinen Partner. Dass ich mir nicht die Zeit genommen habe zu studieren. Dass ich mir nicht die Zeit genommen habe, um Gott zu suchen. Weil den Preis, der kommt zwar später, den spüre ich nicht sofort, aber es wird ein Bedauern sein. Und es könnte sein, wenn du jetzt das vor Augen hast, was du am meisten willst und sagst, aber ich schaff's nicht, ich gehe diesen Weg nicht, der vielleicht anstrengend ist, dann kann es sein, dass das ist, was du irgendwann in deinem Leben am meisten bedauern wirst. Und gleichzeitig kann es sein, wenn du diesen Weg gehst und sagst, Christus, hilf mir, du in mir befähigst mich dazu, kann es dazu führen, diesen Siegespreis zu bekommen. Dahin zu gehen und erfolgreich zu sein. Erfolgreich in diesen Lebensbereichen. Ein Überwinder zu sein. Ich habe mir gesagt, ich weigere mich, derjenige zu sein, der mit diesem Bedauern für irgendwelche Lebensbereiche leben will. Diesen Preis zu bezahlen. Ich weiß nicht, wogegen weigerst du dich? Weigerst du dich, mit dem Bedauern zu leben, der Vater oder die Mutter gewesen zu sein, der sagt, ich bin zu beschäftigt, um Zeit für meine Kinder zu nehmen. Mein Job ist einfach zu anspruchsvoll. Oder sagst du, hey, ich weigere mich, der Ehemann zu sein, der zu stolz ist für eine Paarberatung, und dann das Scheitern seiner Ehe bedauern muss. Oder der eines Tages vor Gott steht und Gott sagt, hey, weißt du was, ich habe die Talente anvertraut und du hast sie vergraben. Damit das ein Moment sein des Bedauerns. Statt jetzt zu sagen, ich will die Disziplin, diese Talente anzulegen, zu entwickeln, weil Gott das in mich hineingelegt hat. Ich glaube, Veränderung ist möglich, egal welcher Lebensbereich das gerade sein mag, weil Christus in mir stärker ist als meine Undiszipliniertheit. Und er mich ermutigt, diese Schritte zu gehen und neue Wege zu bahnen, die auch mein Gehirn dann schnallen werden. Steht doch gerne mit mir auf zum Gebet.